Grüß Gott und herzlich willkommen zu dieser Ausgabe von SDS, der Stunde der Seelsorge auf KTV. Ganz herzlich begrüßen darf ich wieder Pater Karl Wallner in dieser Sendung. Pater Karl, schön, dass du wieder dabei bist. Wir haben ja in Deutschland ein Thema über die letzten Jahre, der synodale Weg, das manchen Menschen sehr am Herzen liegt, anderen nicht. Von 2019 bis 2023 haben die deutschen Bischöfe zusammen mit dem Zentralkomitee der deutschen Katholiken über die Zukunft der katholischen Kirche in Deutschland beraten. Und diese Woche, genau genommen ab heute bis Samstag, findet in Stuttgart die 6. Synodenversammlung statt. Und das Interessante ist jetzt, Kardinal Wölke ist ausgestiegen aus dem synodalen Weg. Und da gibt es ein großes Interview mit ihm auf domradio.de, über das ich mit dir heute gerne sprechen möchte. Nicht nur Kardinal Wölke wird nicht teilnehmen, auch seine Weihbischöfe werden in Stuttgart nicht teilnehmen. Auch Bischof Voderholzer hat abgesagt wegen einer Terminkollision. Und zwar mal die Begründung von Kardinal Wölke oder Außerbegründung von Kardinal Wölke. Er hat im Interview gesagt, der synodale Weg war auf 6 Versammlungen angelegt, auf 5. An diesen 5 Versammlungen hat er auch teilgenommen. Die 6. Synodalversammlung soll das Ganze jetzt evaluieren. Das war von Anfang an nicht klar, offensichtlich, dass es die gab. Und Kardinal Wölke hat im Interview gesagt, wichtig und richtig am synodalen Weg waren die Themen Aufarbeitung des sexuellen Missbrauchs. Das zweite Thema, Umgang mit Verantwortung und Macht. Andere Themen seien nicht angegangen worden, zum Beispiel die Frage der Evangelisierung. Er erinnert hier an den Brief an das bürgerliche Volk Gottes in Deutschland von Papst Franziskus 2019 und das sei ein Mangel an diesen 5 Synodenversammlungen gewesen.
Also ich versuche das Ganze mal einzuordnen, weil den synodalen Weg hat es hier in Österreich nicht gegeben. Sehr wohl aber die Synode über die Synodalität, die Papst Franziskus wollte, die ich erlebt habe. Noch einmal, ich bin zuständig für Weltmission. Ich komme sehr viel herum. Ich bin bei vielen Treffen in Rom mit meinen Kollegen aus den verschiedenen Ländern, den Nationaldirektoren. Die Synodalität ist als äußerst positives Thema für die Mission aufgenommen worden weltweit. Bei uns haben wir ein Problem, das ich so einordnen möchte. Manfred Lütz hat vor Jahren einen Bestseller geschrieben mit dem Titel Der blockierte Riese. Damit meint er die Kirche. Die Blockade, die beschreibt er als Psychotherapeut so, dass wir auf bestimmte Themen fixiert sind. Dass wir eine neurotische Fixierung auf bestimmte Themen haben, die umso, wie soll ich sagen, drängender werden in dieser Neurotik, je mehr die Kirche schrumpft und an Relevanz verliert. Und das sind Themen jetzt eben wie Partizipation, eben jetzt an der Macht und Leitung, dann das Thema jetzt eben Rolle der Frauen, Frauenpriestertum, Thema Zölibat, das ja nie irgendjemand in den 2000 Jahren verstehen konnte. Ja, ich auch nicht, obwohl ich so lebe, weil Jesus ja sagt, wer es fassen kann, der fasse es. Und dass man eben diesen Themen jetzt eben zugeordnet hat, nur wenn diese Themen gelöst werden, geht es in die Zukunft. Dann kam dazu eben jetzt, also in Europa, diese furchtbare, wirklich furchtbare Aufdeckung, was über Jahrzehnte lang falsch behandelt worden ist, Pädophilie, unter kirchlichen Mitarbeitern, unter Priestern, die dann eben jetzt zu Missbrauch geführt hat. Und das war wirklich eine dramatische Sache. Ich hatte mit mehreren Leuten, die in der Seelsorge zu mir gekommen sind, zu tun, wo Missbrauch in der Familie relevant war, nicht in der Kirche, sondern in der Familie. Die psychische Beschädigung ist unvorstellbar. Und auch in der Kirche sind auch Leute zu mir gekommen, die in der Familie, die oft gar nicht betroffen waren, aber wo in der Familie so etwas war, ja, das ist wirklich etwas so Furchtbares gewesen, ja, eine solche Verwundung des mystischen Leibes Christi, die unvorstellbar war. Und dann eben begann man in Deutschland jetzt eben das aufzuarbeiten und dann ist Folgendes passiert, dass mit dem an sich guten Thema der Synodalität, nämlich dass man hier jetzt eben gemeinsam schaut, in die Zukunft zu kommen, man wieder in diese Blockadethemen gegangen ist, immer wieder. Also wie ein Trigger ist das Ganze. Ja? Und wenn nicht der Zölibat und wenn nicht und so weiter und so fort. Und dazu ist auch etwas passiert. Das ist doch eine Abwertung jetzt eben der Sakramentalität. Die Eucharistie haben wir schon seit vielen Jahren, dass das sehr dünn geworden ist und dass man unter der Eucharistiefeier mehr so eine Gemeindefolklore jetzt eben versteht, wo Jesus auch vorkommt, in dessen Namen man gut sein soll. Aber nicht, dass hier jetzt eben das Opfer Christi gegenwärtig gesetzt wird, das die Sünden vergeben hat und uns gnadenhafte Kraft gibt. Ja. Also Nächstenliebe, Liebe bis zur Hingabe zu leben. Und dazu das andere Sakrament, nicht? Also dass jemand personal hineingeweiht wird in dieses Handlungstun Christi, also sakramental zum Priester wird. Das hat sich damit verbunden und damit ist aus der Reform, ich habe das weltweit erlebt, also dass die im Süden ist das Thema Synodalität wirklich anders behandelt worden. Wir müssen gemeinsam als Kirche, also Bischöfe, Priester, ja, Katechistinnen, Katechisten, Männer, Frauen und so weiter, wir müssen schauen, dass wir missionarisch rausgehen, weil der dritte Punkt, ja, Communio, Partizipation und dann am Schluss Mission. Das war ja das Ziel von Papst Franziskus. Also das ist eben nicht vorgekommen. Und in Deutschland ist es so, also wirklich ein, wie soll ich sagen, immer dasselbe. Man schrumpft weg. Die Gläubigen sind in Panik. Das muss man wirklich sagen. Also die in die Kirche gehen, also sind ja vielfach in wirklich innerer Distanz jetzt eben zu dem, was man da vom synodalen Weg jetzt eben mitbekommt. Die Bischöfe machen halt mit. Also es ist so eine, also es ist nicht zukunftsfähig, das Ganze. Ja. Und deshalb, also ich kann den Kardinal Wölke und die anderen Bischöfe, die da sagen, Schluss jetzt, ja, wir müssen die eigentlichen Themen fokussieren, ich kann sie sehr gut verstehen.
Wir haben ja in der Stunde der Seelsorge immer wieder erklärt, was Synodalität im Sinne der Päpste, Papst Franziskus und Papst Leo bedeutet. Wir können es auf den Punkt bringen, auf Gott hören im Gebet, dann miteinander beraten, was Gott von uns will, gemeinsam, um mit dem Ziel zu evangelisieren, zu missionieren. Gegenüber Domradio hat Kardinal Wölke jetzt gesagt, das Problem für ihn war vor allem die Art und Weise, wie die Arbeit auf dem synodalen Weg gestaltet wurde. Es wurde nicht Synodalität in dem Sinne gelebt, wie sie aus meiner Perspektive Papst Franziskus und jetzt auch Papst Leo verstehen und wie beide sie immer wieder für die Weltkirche einfordern und auch selbst praktizieren. Das habe er zuletzt so auch positiv beim Konsistorium der Versammlung der Kardinäle mit dem Papst in Rom erleben dürfen. Und auf die Frage, machen wir gleich die Perspektive auf, wie geht's besser? Wie sähe das besser aus? Antwortet Kardinal Wölki: Synodalität heißt für mich, gut aufeinander hören, also jeder kann seine Sicht einbringen und vor allem gemeinsam auf das hören, was der Heilige Geist uns sagt, gemeinsam beraten und unterscheiden. Und jetzt kommt das Große, das kann man so einordnen auch, das war sicher auch beim synodalen Weg teilweise so, das wird man nicht absprechen können, aber das Entscheidende ist jetzt, was der Kardinal bringt. Die Entscheidung aber trifft am Ende derjenige, der das Amt dafür übertragen bekommen hat und der sich vor allem dem Glauben der Kirche verpflichtet wissen muss, idealerweise einmütig, nachdem wirklich aufeinander und auf Gott gehört worden ist.
Das Problem ist auch, dass wir in dieser Liberalität, die sich da seit den 60er, 70er Jahren breit gemacht haben, unser Grundverständnis des Glaubens fehlt. Nämlich wir glauben, dass Gott sich selbst geoffenbart hat. Dass Gott selbst ja sein Innerstes eröffnet hat und dieses Innerste Gottes möchte unser Heil. Ja, also es ist ein Dogma. Das ist eben Offenbarung, etwas, das ich nicht meine und mir ausgedacht habe, wie in den anderen Religionen, sondern es ist ein Geschenk, das Gott macht. Wir dürfen in ihn hineinschauen, wir dürfen seinen Heilswillen erkennen und das hat die Kirche zu schützen. zu schützen gegenüber dem Zeitgeist. Das heißt, die Kirche ist nie ein Sesselkreis, wo man sagt, ich denke mir das so und ich so, und dann schaut man, dass man jetzt eben zum kleinstmöglichen oder dem kleinsten gemeinsamen Nenner jetzt eben bindet, sondern es gibt hier sperrige Wahrheiten. Allein der Glaube an die Inkarnation, allein der Glaube, dass aufgrund dieses inkarnatorischen Prinzips, also dass das Göttliche im Endlichen in Jesus Christus gegenwärtig geworden ist, der uns endliche Zeichen gegeben hat, Brot und Wein, ja, Beichte, Priestertum und so weiter, im Endlichen, dass Gottes Kraft wirkt. Also wenn das Dogma verlassen wird und man alles nur als eben so, wir denken uns das halt so, religiöse Fantasie, dann sind wir also sehr nahe beim Götzendienst, das muss man immer sagen. Ja, also das ist ja das Grundverbot des Alten Testamentes, du sollst dir kein Bild von Gott machen, dann offenbart sich Gott im Neuen Testament, beruft extra die Apostel, denen er sagt, wer euch hört, hört mich. Und es ist eine feste Überzeugung der Kirche, dass sie nicht zerstörbar ist. Erstes Vatikanisches Konzil. Die Kirche ist nicht destruktibel. Also sie ist eben jetzt auf dem Felsen Petri gebaut, das Lehramt der Bischöfe und so weiter. Und dann gibt es eben also nicht die Möglichkeit, dass ich in dogmatischen Fragen jetzt eben mir selbst irgendwas aussuche. Und also die Kirche ist nie in die Zukunft gekommen, wenn sie die Wahrheit auf die Seite geschoben hat, ja, also um sich dem Zeitgeist anzupassen, sondern immer auf den Heiligen Geist. Ich finde es gut, dass Papst Franziskus diesen Stil entwickelt hat, wenn man die Bilder gesehen hat, auch von der Synodenaula, jetzt sehr viel Gebet, Stille, Hören auf den Heiligen Geist. Aber der Heilige Geist ist dann eben auch sperrig. Ja? Also er ist nicht jetzt, wir fühlen uns wohl und jetzt tun wir halt so irgendwie, damit wir... Nein, sondern der Heilige Geist fordert auch manchmal zum Kampf. Ich habe ja jetzt nicht nur Kardinal Wölki mitbekommen, seine Stellungnahme kenne ich nicht, du präsentierst sie aber gerade, sondern auch den Kardinal Zen von Hongkong, also wo die Kirche ja in einer Verfolgungs- und Bedrängnissituation ist, der sehr massiv jetzt eben und sehr scharf jetzt eben die Synodalität kritisiert hat. Wenn sie sich auf den Heiligen Geist beruft, aber die Wahrheit verlässt, dann ist es definitiv nicht der Heilige Geist, dem sie folgt.
Ein Ergebnis des synodalen Weges in Deutschland soll der Richtung eines gemeinsamen synodalen Gremiums sein, also in dem Laien zusammen mit Bischöfe beraten und entscheiden. Die Satzung dafür muss von den Bischöfen und natürlich auch vom Vatikan abgesegnet werden. Aber hier hört man ja schon, dass hier der Vatikan das Ganze mit einem großen Fragezeichen versehen hat. Kardinal Wölki sagt zu einem synodalen Gremium auf Bundesebene in Deutschland, dass er sich schwer tut mit dem Gedanken, ich zitiere, Teil eines Gremiums zu sein, in dem 27 Diözesanbischöfe, 27 Mitglieder des ZDK, also Zentralkomitee der deutschen Katholiken, und weitere 27 Mitglieder, die noch gewählt werden müssen, gemeinsam beraten und entscheiden. Und darum geht es ja letztlich auch, wenn versucht wird, dies mit anderen Worten zu umschreiben. Ich sage mal mit meinen Worten, auch hier wäre praktisch die Autorität der Deutschen Bischofskonferenz ausgehebelt.
Wir sehen ja, also wo Christentümer oder Formen des Christentums in solche, wie soll ich sagen, demokratische Sachen gegangen sind, wie wir es in weiten Bereichen der reformierten Kirchen jetzt eben haben, dass sich dann immer alles weiter runter potenziert. Ja? Also ich kenne ja auch solche Versammlungen, wo ich dabei war. Also da gibt es ein Lobbying, da gibt es jetzt eben ein Pressure Groups. Ja? Und wie ich das erste Mal gehört habe, auch wie beim synodalen Weg in Deutschland dann die Abstimmungen erfolgen, dass man rote Karten hatte, die man heben konnte, wenn einem etwas nicht gefallen hat. Und dann hat jemand eine, wie soll ich sagen, katechismuskonforme Meinung gesagt und viele rote Karten hoch. Das geht einfach nicht. Also wir sind keine Demokratie. Wir sind eben nicht ein Werk von Menschen. Ja, wir zählen nicht jetzt eben die Meinungen nach Köpfen, wie es in der Demokratie ist. Und dort ist es legitim. Aber auch hier gibt es ja stark die Möglichkeit der Manipulation, auch eben in den demokratischen Prozessen. Wer besser Werbung macht und am meisten verspricht und so weiter, der wird dann oft gewählt. Also das sind ja auch Dinge, die nicht hundertprozentig funktionieren. Demokratie ist die beste der schlechten Staatsformen, hat Churchill mal gesagt. Und wenn man eben die Kirche dann demokratisiert, wie es hier jetzt eben ist, und damit auch etwas ganz Entscheidendes aushebelt, das zum Wesen jetzt eben von Kirchentum gehört, nämlich die hierarchische Situation, die Arche ist das Prinzip und Hiera heißt heilig, also das heilige Prinzip, die heilige Ordnung, nämlich, dass die Apostelnachfolger ja das Magisterium ausüben, das ordentliche und das außerordentliche Lehramt ausüben, Konzil und Papst dann eben an der höchsten Spitze, also dass das ausgehebelt wird durch so ein demokratisches Instrument, also das kann einfach nicht gehen, also das, Entschuldigung, also da bekomme ich persönlich, als der ein bisschen Theologie studiert hat, da bekomme mich die Panik, ja, weil das kann eben dann nur hinuntergehen und immer weniger werden und man wird dann immer weniger resistent gegen Zeitgeist und immer weniger bereit jetzt eben für die Sache Christi zu kämpfen. Wo haben wir denn in der Welt draußen heute Verbündete? Wir sind von Ideologien umgeben, die, wie soll ich sagen, voll antichristlich sind, ja, wo nicht einmal die Zweigeschlechtlichkeit heute mehr jetzt eben, wie soll ich sagen, ohne Widerspruch jetzt eben gesagt werden kann, die biblisch offenbart ist und vieles, vieles mehr. Ja. Also das sind Themen, die echt gefährlich sind. Und dann eben dieses, was ja automatisch drinnen steckt, wir wollen ja alle Peace, ja, Appeasement, nicht? Also eine, ich möchte nicht jetzt eben, wenn ich da vor der synodalen Versammlung komme, dann möchte ich nicht gebasht werden, weil ich so traditionell und so konservativ gewesen bin. Aber es ist die Aufgabe der Bischöfe, konservare, nämlich das Glaubensgut, das Christus geoffenbart hat, unversehrt zu bewahren. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das die Kirche in Deutschland, die ohnehin jetzt der sterbendste Teil der Weltkirche derzeit ist, also in die Zukunft bringt.
Kardinal Wölki hat das so zusammengefasst, was du gerade gesagt hast. Das Wesen der Kirche ist, dass sie hierarchisch verfasst ist. Das bedeutet, dass der Bischof in seinem Bistum die letzte Entscheidungsgewalt hat, die ihm von Christus selbst übertragen worden ist. Das ist der springende Punkt. Insofern synodale Gremien auf der Ebene von der Diözese, auch das, glaube ich, wird sehr, sehr schwer aufgrund dessen. Pater Karl, gehen wir wieder in eine Perspektive rein. Gerne.
Darf ich noch kurz was dazu sagen?
Auch die Perspektive bringen, ja.
Ja, ich habe ja, wir hatten gerade die Weihe von Erzbischof Josef Grünwiedel, ja, und du sitzt da und der Bischof bekennt jetzt eben, ja, dass er verspricht vor der Weihe, dass er das Glaubensgut der Kirche unversehrt bewahren will. Und ich habe was Lustiges dazu, wie ich Kaplan war, hatte ich einen Pfarrer, der ist voriges Jahr gestorben, der Pater Nibad Radil, und das war dann oft so bei Besprechungen, er war ganz lieb, ja, also ganz synodal kann man sagen, ja, und dann war bei Pfarrgemeinderatssitzungen war es dann so, dass er zugehört hat, ja, ja, sehr interessant, ja, ja, ja. Am Schluss hat er gesagt, nein, das geht nicht, das entscheide ich jetzt so, weil Pfarrer bin ich. Ja? Also es muss Leitung geben und auch gerade der Priester ist ja sakramental geweiht und hat damit Leitungsfunktion, die über das hinausgeht, was der Common Sense jetzt eben eines Gremiums jetzt eben herausfindet. Also es muss diese Leitungskompetenz geben und bei den Bischöfen ist sie sakramentaler, also übernatürlicher Art, nämlich das Magisterium Ecclesiasticum. Und deshalb muss der Bischof in seiner Diözese die letzte Entscheidung haben.
Und hier betont Kardinal Wölki eindeutig, das heißt nicht, dass es keine Beteiligung von Laien gibt. Im Gegenteil, er zitiert hier den heiligen Augustinus, für euch bin ich Bischof, mit euch bin ich Christ. Es geht um ein Entscheiden miteinander, dabei muss aber gelten, dass eine synodale Erneuerung mit missionarischer Erneuerung einhergehen muss. Und natürlich sind hier die Laien gefragt, weil jeder Laie ist getauft, ist gefirmt und hat insofern eine Beziehung zu Christus und auch eine Verantwortung. Aber das Erkannte muss mit dem Glauben der katholischen Kirche übereinstimmen. Und der Bischof muss dann auf der Grundlage des Glaubens das Erkannte umsetzen, und zwar in Einheit mit dem Papst und mit dem Bischofskollegium. Und hier nennt Kardinal Wölki ein abwegiges Beispiel, um das einfach deutlich zu machen für die Zuschauer. Wir können nicht darüber abstimmen. Also er nennt es selber so, dass er hier bewusst ein abwegiges Beispiel bringt. Wir können nicht darüber abstimmen, ob Jesus von den Toten auferstanden ist. wenn am Ende eine Mehrheit zu der Überzeugung käme, dass er es nicht ist und ich das als Bischof akzeptieren müsste, wäre das für mich ausgeschlossen. Mir gefällt es, dass Kardinal Wölke das so auf den Punkt bringt.
Ja, so dieses Beispiel, das klingt wahrscheinlich für alle, die da jetzt zuschauen, skurril, ja. Aber ich meine, so abwegig ist das gar nicht. Ich weiß, was sich in der Theologie oft tut. Also wo die Auferstehung nur als eine, wie soll ich sagen, philosophische Annahme jetzt eben gilt, ja, dass die Sache Jesu weitergeht. Das haben wir seit vielen Jahren in der liberalen Theologie nicht. Also wenn sich das so runterpotenziert dann, also das war das extremste Beispiel, das er hier genannt hat. Aber wir hatten ja auch, also was ich mich erinnern kann, bei einer Abstimmung am synodalen Weg, das hat ja damals für großes Aufsehen gesorgt, dass man irgendwie abgestimmt hat, man braucht gar kein Priestertum mehr. Die Kirche hat keine Verfügung über die 7 Sakramente. Wir können nicht einführen, wir können nicht abschaffen. Ja, wir können neue Formen, aber dann ist es Kirchenspaltung. Neue Formen können sich außerhalb der katholischen Kirche entwickeln. Aber dann verlässt man jetzt eben das Fundament auch der Offenbarung, die eben jetzt den Aposteln anvertraut ist. Also ich leide deshalb am meisten unter dem Ganzen, weil es eben Blockaden sind. Und das ist für mich wirklich schrecklich, weil ich ja sehe, wie die Kirche in den Teilen der Welt, wo sie, ich sag's jetzt mal so, bitte nicht beleidigt sein, ja, normal ist, ja. Also, wo sie normal ist, wo sie Jesus liebt, wo sie die Sakramente feiert, wo sie in der Liturgie wirklich Gott anbetet, ja. Wo man versucht, auch andere dazu zu bringen, wo man missionarisch ist, einladend ist, wo man auch klug ist, zum Beispiel in den Laiendiensten, die bei uns ja multipliziert werden müssten. Wir brauchen die Laien, ja. Aber nicht als Klerusersatz und nicht eben jetzt, weil es keine Priester gibt, sondern wir brauchen sie in ihrer spezifischen missionarischen Funktion, die sie als Laien haben. Und vieles, vieles mehr, wo man Jesus liebt, wo man die Mutter Gottes liebt, dort wächst ja die Kirche. Es ist ja nicht so, dass wir ein Untergangsunternehmen sind. Ja, aber bei uns ist man so fixiert und wenn wir das nicht erreichen, jetzt müssen wir mitreden und dann müssen wir abstimmen können. Ja, und ad quod zu was? Entschuldigung. Also wenn man sich auf das fokussieren würde, setzen wir uns zusammen, wie schauen wir, dass wir die Leute gewinnen. So viele praktische Sachen funktionieren nicht. Ein Welcome-Service in den Pfarren, wie ich es in den USA erlebt habe und so weiter, für die, die kommen in die Kirche. Das sind alles Dinge, die man sofort machen müsste. Bitte im Praktischen jetzt eben schauen, wie können wir gewinnen, wir müssen auch wieder wachsen wollen, wir müssen wachsen wollen und nicht jetzt eben so irgendwie sich gewöhnt haben an das Dahinvegetieren und Schrumpfen. Also wir brauchen einen neuen Drive, ja, aber nicht die ganzen Kräfte dann jetzt auf irgendwas fokussieren, wo dann wirklich alles wieder sich versteckt hinter gremialen Entscheidungen und so weiter. Und es braucht den Drive des Einzelnen, der dann in der Communio und in der Partizipatio missionarisch wirksam wird. Das wäre Synodalität für mich.
Noch ein paar Äußerungen von Kardinal Wölki. Habe den Eindruck, dass ab einem bestimmten Zeitpunkt es beim synodalen Weg vor allem um bestimmte kirchenpolitische Positionen ging, die es gelte umzusetzen aus bestimmter Sicht. Und seine Meinung ist, es kann nicht sein, dass wir in Deutschland ein eigenes parlamentarisch geprägtes Verständnis von Synodalität entwickeln, das sich abkoppelt von der Gemeinschaft der Weltkirche. Und ich glaube auch nicht so Wölki, dass wir immer neue Gremien und Strukturen brauchen, sondern vielmehr eine echte synodale und missionarische Erneuerung unserer vielen bestehenden Strukturen. Er ist auch überzeugt, dass alle Teilnehmer des synodalen Weges letztlich eine gute Absicht hatten. Meine große Sorge ist, sagt Wölki, dass derzeit in Deutschland der schleichende Versuch unternommen wird, eine neue Ekklesiologie, also in Deutschland die Kirche, und eine neue Anthropologie zu implementieren, die nicht mehr in dem Glauben und in der Lehre der Weltkirche im Einklang stehen. Und nochmal, wir hören immer positiv auf, wie kann es weitergehen? Kardinal Wölki sagt, er erwarte schon vom Papst auch eine theologische Klärung des Begriffs Synodalität. Und es gelte auch, die gemeinsame Basis müsse klar sein. Der Glaube und die Lehre der Kirche, die Einheit mit dem Papst und das Kirchenbild des Zweiten Vatikanischen Konzils, insbesondere von Lumen Gentium. Und das entscheidende Thema bei allem sei Evangelisieren.
Genau. Ich möchte zwei Sachen noch sagen. Erstens, also, dass ich das auch immer bemerkt habe, dass die Leute, die sich da für diese Synodalität oder synodalen Weg einsetzen, auch wenn es dann schief ist, es gut meinen. Also das habe ich wirklich mitgenommen. Und dass deshalb man sie nicht jetzt mit Bomben und Granaten verurteilen und abschießen soll, sondern wir sind in einer Krise, gerade die deutsche Kirche ist in einer Krise, das muss man wirklich so sagen. Wir schrumpfen dramatisch, ja, die Islamisierung steht vor der Tür, kann man sagen. Nicht, also das geht wahnsinnig schnell jetzt in den nächsten 15, 20 Jahren. Unser Erzbischof wird dann halb so viele Katholiken haben, einfach aus demografischen Gründen, wie jetzt eben zu Beginn seines Amtsantrittes. Wir sind in der Krise, in dem fahren immer weniger, keine Jugend, das ist klar. Also gut gemeint, man möchte Lösungen, aber bitte, das ist eine Blockade, ein Trigger in die falsche Richtung. Und das Zweite, was ich noch sagen wollte, habe ich jetzt vergessen, lieber Thomas. Ich wollte noch was sagen. Die beste, das ist eine Literaturempfehlung noch. Also mir hat sehr geholfen. Unser Erzbischof, also Kardinal Schönborn, inzwischen emeritiert, hat damals in der Communio veröffentlicht vom Herausgeber Jan-Heiner Tück eine wirklich sehr, sehr präzise Analyse des synodalen Weges gegeben, ablehnend, ja, warnend, aber eben auf hohem theologischen Niveau und er als Bischof auch mit langjähriger Erfahrung. Das ist für mich die beste Stellungnahme zum synodalen Weg in Deutschland.
Ja, natürlich hat Kardinal Wölki den synodalen Weg nicht nur komplett abgelehnt, sondern er hat auch das Positive genannt, das möchte ich am Ende nochmal nennen, die Aufarbeitung des sexuellen Missbrauchs und der Umgang mit Verantwortung und Macht. Ich möchte auch hinweisen auf die Quelle, die ich hier verwendet habe, nämlich von Domradio, grundlegende unterschiedliche Auffassungen von Synodalität in einem langen Interview, das können Sie auf domradio.de nachschauen, erklärt Kardinal Wölki seinen Ausstieg vom synodalen Weg und wie er Synodalität versteht.
Also ich glaube, wir brauchen im deutschen Sprachraum sehr viel Heiligen Geist und auch wirklich sehr viel Inspiration von der Weltkirche. Also ich durfte in Heiligenkreuz ja 19 Jahre die Hochschule leiten, für die Priesterausbildung zuständig. Ich habe jetzt von der Weltkirche unglaublich viel dazugelernt in diesen letzten Jahren. Die Priesterseminare sind dort voll, aber nicht nur. Es gibt dort das, was ja eine Sehnsucht jetzt gerade in der deutschsprachigen Kirche ist. Nicht, es gibt die Sehnsucht nach von Laien, die dort auch mitarbeiten. Das haben wir in der Weltkirche. Wir haben dort Katechistinnen und Katechisten weltweit derzeit 2,8 Millionen auf 407.000 Priester, die wir haben. Nicht, also wenn man von der Weltkirche diese Formen, wie soll ich sagen, lernen könnte, ein Laientum, ja, das sich nicht jetzt eben entschuldigt, zentral, wie soll ich sagen, als Parlament, das Zentralkomitee in Deutschland ist für mich eine unbegreifliche Institution, wie sowas Anachronistisches, ja, also geben kann, ja, das ist ja die Sowjetunion eben jetzt in die Kirche importiert, nicht? Also das verstehe ich ja überhaupt nicht. Also wie sich die deutsche Kirche sowas leisten kann jetzt an Politisierung, nicht? Also das ist ja wirklich merkwürdig auch. Auf jeden Fall, wir würden hier wirklich eine Mitarbeit jetzt eben braucht eine neue Dimension für die ganze Kirche. Und natürlich, also die beiden Themen, wir sind Gemeinschaft, ja, und wir partizipieren miteinander eben jetzt alle Stände der Kirche, nicht also in diesem gemeinsamen Auftrag. Das ist schon wichtig jetzt eben, aber nicht jetzt eben unter Aushebelung der dogmatischen beziehungsweise sakramentalen Struktur der Kirche. Das würde ein Verlassen dessen sein, was Christus uns aufgetragen hat und wodurch er selbst in dieser Kirche wirkt. Kirche kommt von Kyrios, Christus der Herr, selbst ist der Herr seiner Kirche.
Pater Karl, vielen Dank für dieses Gespräch. Wir sind am Ende der Sendung angelangt. Ich bitte dich um Gebet und Segen.
Wir wollen für alle beten jetzt, die eine Erneuerung der Kirche wollen. Ja, wir beten jetzt für alle um Erneuerung der Kirche. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen. Es segne euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
Auch Ihnen herzlichen Dank fürs Einschalten, fürs Dabeisein bei dieser Sendung. Möge der liebe Gott Sie und Ihre Lieben beschützen auf die Fürsprache der Gottesmutter Maria. Frieden für die ganze Welt.